Guten Abend, mein Name ist Tina Schnitzspahn und ich möchte heute über das Thema Wahrheit und Echtsein sprechen. In diesem Anspiel vielen Dank euch Anspielern, die ihr das so schön dargestellt habt, ist es ja so, dass der König nicht den sucht, der erfolgreich um jeden Preis ist, sondern den oder in dem Fall die mit dem integeren Charakter. Die ehrliche Königin hat er gesucht. Und man muss sagen, dass der Inhalt dieses Anspiels überhaupt nicht dem Zeitgeist entspricht. Ich denke, in der heutigen Zeit können wir davon ausgehen, dass die meisten Leute sagen würden, ist jetzt ganz egal, wie der Baum zustande kommt und die Früchte, Hauptsache größer, schöner, besser. Es geht heute Abend um ein Thema, was die ganze Gesellschaft, aber auch uns persönlich betrifft, und zwar das Thema Wahrheit. Im Moment ist die politische Situation in Deutschland sehr unklar. Ganz egal, welcher Partei man nahesteht, die meisten Menschen, mit denen ich rede, sind ziemlich frustriert darüber, dass man den Politikern im Allgemeinen kaum mehr was glauben kann. Das Thema unglaubwürdig und was vor ein paar Monaten gesagt wurde, gilt nicht mehr, höre ich in ganz vielen Gesprächen völlig unabhängig von der Parteipräferenz. Wir Wähler sind damit auch in einer schwierigen Situation. Ich glaube, sehr viele Menschen sehnen sich nach echten Politikern, nach ehrlichen Menschen, auch wenn die vielleicht was Unbequemes sagen. Unser Umgang mit der Wahrheit ist neben dem Politischen auch sehr intim und sehr persönlich. Also wie wir zum Beispiel mit Kleidung umgehen, das kann man sehen, so wie jemand angezogen ist. Auch man kann auch sehen, ist jemand Geld wichtig oder nicht? Was für Interessen hat ein Mensch? Was für Hobbys hat er? Man weiß von den meisten Menschen, welchen Beruf er hat. Das alles ist offensichtlich. Aber wie jeder und jeder von uns mit der Wahrheit umgeht, das sehen wir nicht. Ich kann hinter keine Stirn von Ihnen schauen. Ich weiß nicht, wie Sie es persönlich mit der Wahrheit halten. Es ist auch gar nicht wichtig, ob ich das weiß. Viel entscheidender ist, wie gehen Sie persönlich damit um und was hat Jesus dazu zu sagen? Heute Abend will ich mich mit drei Faktoren der Wahrheit beschäftigen. Zuerst mal den gesellschaftlichen, dann die Frage, was sagt Jesus Christus zum Thema Wahrheit? Und dann, wie gehe ich mit Wahrheit um? Und zwar, wie gehe ich mir gegenüber mit Wahrheit um und wie gehe ich mit der Wahrheit anderen gegenüber um? Ich beginne mit dem ersten, mit dem gesellschaftlichen Teil. Was mich so erschüttert hat und warum mich auch diese Predigt irgendwie mehr beschäftigt hat als manch andere, die ich schon gehalten habe, obwohl mich die Themen eigentlich natürlich immer beschäftigen, aber diesmal hat es mich nicht nur persönlich beschäftigt, sondern auch als bewusst lebende Christin, die seit vielen Jahren versucht, als Christ zu leben. Ich habe nämlich festgestellt, dass der Wahrheitsbegriff sich stark verändert hat in den letzten Jahren, nicht nur seit dem Thema Fake News. Als ich jugendlich war oder Kind, gab es auch schon Splittergruppen. Es gab Leute, die waren religiös oder politisch extrem. Die hatten irgendwelche Verschwörungstheorien, die hatten den alleinigen Wahrheitsanspruch. Es ging um Weltuntergang und Weltrettung und Weltbeherrschung. Da haben die meisten aus der Gesellschaft drüber gelächelt und haben gesagt, ja gut, das sind eben solche extremen Leute. Wir hatten aber in der Gesellschaft den Konsens, in der breiten Masse, es gibt Tatsachen, es gibt Wahrheiten, ob die bequem sind oder beliebt sind oder nicht, ist egal, aber so ist das. Man hat Tatsachen, die zu einer Wahrheit führen und die kann man überprüfen. Wie ich diese Tatsachen dann politisch oder privat nutze und interpretiere, das war schon immer unterschiedlich. Aber Tatsache ist Tatsache. Das hat sich geändert. Ich mache das mal in einem sehr banalen Beispiel deutlich. Das Beispiel der Promillegrenze im Straßenverkehr. Nur die sehr viel Älteren als Wir wissen, dass es 1953 1,5 Promille waren, die erlaubt waren beim Autofahren. Das war einfach so. Und dann hat man gemerkt, es gibt doch sehr, sehr viele Autounfälle, wo Alkohol im Spiel ist, und hat die Zahl 1973 auf 0,8 Promille gesenkt. Ich habe in den 80er Jahren meinen Führerschein gemacht und habe gelernt 0,8. Ich kann mich noch als Kind dunkel erinnern, dass es Diskussionen gab, ob 0,8 nun sinnvoll ist oder nicht. Aber es wurde immer wieder angeführt, die Zahl der Toten, der Verletzten durch Alkohol am Steuer. Kein Mensch von uns hat darüber nachgedacht, ob die Zahlen stimmen könnten oder nicht. Das war für uns eine Tatsache. 1998 wurde die Promillegrenze auf 0,5 gesenkt, weil eben unter Alkoholeinfluss doch sehr viel passiert ist und ein hoher Prozentsatz der richtig gefährlichen Unfälle hatten irgendwie mit Alkohol zu tun. Das sage ich einfach nur darum, um klarzustellen, dass niemand von uns drüber nachgedacht hätte, diese Fakten in Frage zu stellen oder zu sagen, oh, das sind alternative Fakten. Wie mein Mann vorhin sagte, ist das Unwort des Jahres 2017 alternative Fakten. Es gab 684 Vorschläge für das Unwort des Jahres 2017 und dieses wurde gewählt. Ich erkläre jetzt gerade mal, weil das vielleicht nicht alle wissen, wie es zustande kommt. Alternative Fakten oder Fake News. Kurz nachdem Trump in sein Amt eingeführt war, also ungefähr vor einem Jahr, trat seine Beraterin Kellyanne Conway auf und sagte öffentlich in den Medien, es seien so viele Feiernde auf der Straße gewesen wie nie zuvor bei entsprechender Gelegenheit. Gleichzeitig dazu wurden Bilder aus der Luft gezeigt von Trumps Amtseinführung und von Obamas Amtseinführung. Und selbst für Leute, die nicht gut zählen können oder nicht so gute Augen haben, war offensichtlich, dass die Straße sehr, sehr viel leerer war bei Trumps Einführung als bei Obamas. Die Reaktion der Journalisten auf diese Ansprache von Frau Conway war lautes Gelächter. Man dachte natürlich zuerst an einen Witz. Dann führte sie das aber aus, dass das eben alternative Fakten seien und es seien noch nie zuvor so viele Feiernde auf der Straße gewesen. Man muss dazu sagen, Trump ist demokratisch gewählt worden. Er ist kein Diktator, der sich die Macht genommen hat. In dem Jahr seiner Wahl 2016 war ich in USA Verwandte besuchen im Juli. Und dort stand schon fest und wurde auch belegt, dass ungefähr etwas über 60% seiner Aussagen Lügen waren. Man konnte das nachweisen und er wurde trotzdem gewählt. Das ist das, was mich als Christin auch so erschüttert hat, dass es keine Überraschung war, sondern dass, naja, Hauptsache, der macht's irgendwie besser, ob der ehrlich ist oder nicht, ist doch egal. Das zeigt diesen unglaublichen Wertverfall der Wahrheit in den westlichen Gesellschaften. Die Definition von alternativen Fakten ist im Moment der verschleiernde, irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung zu benutzen. Im Prinzip bedeutet das, man kann bewusst lügen, um die öffentliche Auseinandersetzung zu seinen Gunsten zu drehen. Es ist ein irreführender Ausdruck und allen Leuten ist bewusst, dass es Falschbehauptungen sind. Meine Freundin sagte gestern, es scheint für die Menschen unwichtiger zu werden, was wahr ist. Hauptsache, sie werden in ihrer Weltsicht bestätigt. Und das ist eine unglaubliche Gefahr, nicht nur für uns Christen, sondern für die ganze Gesellschaft. Weil unser Fundament wackelt. Wir befinden uns in einem Erdbebengebiet. Wir wissen nicht mehr, was wir hören, was wir erfahren, was davon ist aufgebauscht, was ist wahr, was wird nur uminterpretiert. Das ist eine gefährliche Situation, die Deutschland in den 20er, 30er und 40er Jahren auch schon mal hatte. Ich möchte trotzdem auch auf uns schauen, nicht nur auf die USA. Es gab in den letzten Jahren den sogenannten Dieselgate. Zum Zeitpunkt, als der VW-Abgasskandal publik wurde, redete ich mit einem Herrn, der lange in der Automobilbranche mit verschiedenen Firmen gearbeitet hatte. Ich war ganz empört als absoluter Laie zu der Sache und beschwerte mich, wie schlimm ich das finde, dass extra was Falsches programmiert ist, obwohl es ja die Mechanismen der Dieselreinigung längst gab. Und dann winkte er nur ab und sagte, ach, das war nicht nur VW, das waren ganz viele andere, das ist schon ganz lange, das wissen nicht nur ein paar, das wissen ganz viele. Ich war mir damals nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber als dann rauskam, dass nachweislich VW, Audi, Daimler, General Motors, Fiat und viele andere ganz bewusst falsche Software programmiert haben, wurde mir nochmal klar, dass Tausende von Mitarbeitern und Ingenieuren und Leitenden sehr bewusst vorgetäuscht haben. Ich erinnere mich noch in den USA an die Werbung, wo man Leute aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen sah, wo es dann hieß, buy the clean diesel, kauf den sauberen Diesel für die Umwelt von VW. Und es gibt auch dort viele Idealisten, die genau aus dem Grund das Dieselauto gekauft haben, weil sie dachten, oh, ist das umweltfreundlich. Ist es eine bewusste Täuschung zur Gewinnmaximierung gewesen von großen, großen Firmen international, nicht nur in den USA? Für uns Christen ist das eine Zeitenwende. Ich glaube, vor 20 oder 30 Jahren hätten wir das an irgendeine Bananenrepublik oder vielleicht in sehr korrupte Staaten mit Militärdiktatur verwiesen. Ja, wo sozusagen irgendwas schön geredet wurde, weil der Staat das so will. Und heute ist es bei uns angekommen. Ich komme zum zweiten Punkt. Was sagt die Bibel, was sagt Jesus zum Thema Wahrheit? Und uns ist es wichtig, mit diesem Gottesdienst, den wir hier veranstalten, also Johannes aktuell, einfach mal in der Bibel nachzugucken, was sagt Jesus, was sagt Gott zu aktuellen Themen? Es gibt sehr viele Stimmen in dieser Welt, durch die sozialen Medien, allen voran das allgemeine Internet, aber auch Leute, die eigenes Posten, sind wir mit einer Meinungsvielfalt konfrontiert, die sich vor dem Internetzeitalter wirklich niemand hat denken können. Da gab es Fernsehen, es gab Zeitungen, es gab Bücher, Radio, aber es gab nicht Millionen bis Milliarden Einträge, die täglich verfügbar waren. In dieser ganzen Meinungsflut möchte ich Sie dazu ermutigen, in der Bibel zu lesen, denn die Bibel ist ein sehr altes, sehr wahres, sehr wunderbares Buch. Sie hat viel zu sagen zu allen Themen, zu unserem Leben und zur Gesellschaft. Man kann gar nicht genug betonen, wie wertvoll diese Lektüre ist, egal wie alt wir sind. Was sagt nun Jesus zum Thema Wahrheit? Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das bedeutet auf der einen Seite eine große Verheißung. Es bedeutet, wir können die Wahrheit erkennen, aber es ist kein Selbstläufer. Jesus sagt nicht, ach, ihr wisst ja die Wahrheit, ihr seid ja sowieso frei, ihr seid Christen, ihr wisst immer, was wahr ist und euer Leben läuft schon. Nein, das sagt er nicht. Es bedeutet, Wahrheit ist nicht einfach da, sie muss gewollt und erkannt werden. Ganz am Anfang der Bibel, für die ganz Jungen unter uns in der Schöpfungsgeschichte, gibt es eine Sündenfallgeschichte. Und da taucht der Teufel auf in Form einer Schlange, der Eva verführt. Der Teufel wird als Diabolos bezeichnet und Diabolos übersetzt heißt der Durcheinanderwerfer, der Chaosverursacher. Das bedeutet, als die Schlange zu Eva sagte, sollte Gott gesagt haben, hat sie Zweifel gesät. Die Schlange hat nicht gesagt, Gott lügt oder Gott ist unwichtig oder du brauchst dich nicht an Gottes Gebot zu halten. Sie hat durcheinander geworfen. Und in diesem Bild zu bleiben, sind diese Fake News, diese alternativen Fakten auch ein Durcheinanderwerfen unserer Wahrnehmung. unseres Glaubens an das präsentierte Wort und Bild. Man muss sich vorstellen, man zeigt einem 10- oder 12-jährigen Kind die beiden Bilder von der Einführung Obamas und Trumps und sagt zu dem Kind, auf welchem Bild waren denn mehr Menschen da? Dann zeigt man die 10.000 Handyaufnahmen, die Privatleute gemacht haben bei Obama und bei Trump. In schneller Abfolge, die immer das Gleiche belegen. Bei Obama waren es eine Vielzahl mehr Menschen, bei Trump einfach weniger. Die Kinder werden sagen, ja, das ist doch ganz klar, bei Obama, das sieht man doch, warum stellt ihr so eine dumme Frage? Und dann kommt jemand und wirft es durcheinander und sagt, ja, aber wir haben alternative Fakten, es waren doch mehr. Und das verunsichert, das ist eine Zeitenwende. Jesus möchte uns begegnen in unserem eigenen Umgang mit Wahrhaftigkeit. Und dazu hören wir jetzt eine Bibelstelle. Wie geht Jesus mit Menschen um, die nicht die Wahrheit sagen? Was tut er und was macht er? Und da, das ist wirklich sehr überraschend. Es ist eine Situation, dass Jesus erschöpft und müde ist und alleine durch die Gegend zieht und in eine Stadt zu einem Brunnen geht, um Wasser zu holen. Er spricht.
Gib mir etwas zu trinken.
Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau.
Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben.
Aber Herr, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken.
Wer dieses Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt.
Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss.
Dann geh und ruf deinen Mann und dann kommt beide hierher zu mir.
Ich bin nicht verheiratet.
Das stimmt. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.
Wir haben hier eine hochbrisante Situation. Jesus redet mit einer Frau und bietet ihr vom lebendigen Wasser an. Dann sagt er zu ihr, geh und hole deinen Mann. Er wusste, dass die Frau nicht regulär verheiratet ist. Er wusste, dass sie 5 Männer hatte und der 6. jetzt auch nicht ihr Mann war. Ich glaube, wir können in unserer Zeit nicht wirklich erfassen, was das für die Frau bedeutet hat, dass er das wusste. In der damaligen Zeit wurden Ehebrecherinnen gesteinigt. Das heißt, sie wurden ermordet. Eine Steinigung war ein sicheres Todesurteil, was auch regelmäßig vollzogen wurde zur Zeit Jesu. Und es hätte sein können, dass die Frau in dem Moment gedacht hat, du liebe Güte, er weiß es, wenn er es den Ältesten sagt, mein Leben ist verwirkt. Aber was tut Jesus? Die Geschichte geht noch weiter. Sie unterhalten sich noch theologisch. Er erklärt ihr, dass er der Messias ist, der Retter, dass das Wasser, was er ihr zu geben hat, ihre Seele stillen wird. Aber das Wichtigste ist, Jesus gibt der Frau keine Steine, sondern er gibt ihr das Wasser des Lebens. Wasser des Lebens statt Steinen. Das ist die Botschaft Jesu auf unsere Lügen, auf unser Vertuschen, auf unsere Heimlichkeiten. Das ist eine unerhörte Botschaft, nicht nur damals, sondern auch heute. Ganz egal, wofür sie sich schämen, was sie getan haben, vielleicht auch, was sie unterlassen haben und heute bedauern. Vielleicht haben sie falsche Entscheidungen getroffen. Jesus sagt heute Abend zu ihnen: ich weiß das ganz genau, aber ich möchte deinen Durst stillen, deinen Durst nach einem erfüllten Leben, ohne Selbstbetrug, ohne Doppelleben und Tricksereien. Ich biete dir mein lebendiges Wasser an. Du kannst es haben, ganz egal, wie viele Männer du hattest. Ganz egal, wie oft du des Todes schuldig warst. Ganz egal, wie viele Menschen du in deinem Leben enttäuscht hast, wie oft du gelogen, betrogen hast, wie du selbstsüchtig warst und nicht das getan hast, was du eigentlich wolltest. Das ist mir egal. Ich biete dir trotzdem das Wasser des Lebens an. Er sagt, es ist deine Entscheidung. Er sagt zu der Frau später: bitte mich um das Wasser, ich gebe es dir. Er erklärt ihr: ich bin Christus, ich bin der Messias, auf den die Welt gewartet hat, und ich gebe dir gerne das Wasser des Lebens, was in die Ewigkeit quillt. Ich weiß, in unserer heutigen Zeit ist Ewigkeit so ein abgenutztes Wort. Für die Menschen damals, die auch lange, lange nicht so alt wurden, für die war Ewigkeit auch noch ganz nah. Und sie wussten, unser Leben ist wie ein Hauch, es geht schnell vorüber, und was ist danach? Und dieser Jesus hat ihr angeboten: mein Wasser stillt deinen Durst in alle Ewigkeit. Das war ein unfassbares Angebot. Und dieses Angebot bietet Jesus Ihnen und uns und mir heute noch an. Und es liegt immer bei jedem Einzelnen: wie gehe ich darauf ein? Die Frau übrigens lief dann zu den anderen, hat nicht gesagt: Leute, ich hatte 6 Männer und das hat er mir gesagt. Sie war nicht lebensmüde. Sie hat nur gesagt: er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Kommt und hört ihn. Ich glaube, er ist der Christus. Es war auch gar nicht mehr wichtig, was er ihr gesagt hat, aber die Frau war offensichtlich sehr überzeugend. Und man muss sich diese Frau vorstellen. Um 5-mal in Ehebruch zu leben, muss sie klug gewesen sein. Man merkt auch, sie ist eine selbstbewusste Frau. Sie diskutiert theologisch mit ihm, sie kennt sich aus, sie widerspricht ihm. Sie muss sehr viel Energie darauf verwendet haben, ein Doppelleben zu leben, weil sie wollte sicher nicht gesteinigt werden. Und diese Frau weiß in dem Moment: dieser Jesus, der hat mir wirklich was zu sagen. Und egal wie klug wir sind oder was wir alles können, Jesus hat auch für uns diese Botschaft. Ich komme jetzt zum 3. und letzten Punkt. Mein Umgang mit der Wahrheit mir und anderen gegenüber. Die meisten von uns werden jetzt sagen: also Wahrheit finde ich an sich wichtig und gut. Natürlich braucht unsere Gesellschaft mehr Wahrheit. Ich möchte eigentlich auch mal ganz ehrlich sein. Ich möchte niemand lügen. Ich möchte nicht betrügen. Aber ganz ehrlich, warum ist es so schwer? Warum sagt Jesus immer wieder: betet um die Wahrheit? Als Jesus von dieser Welt gegangen ist, hat er gesagt: ich lasse euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Tröster. Und was ist seine erste Eigenschaft, die Jesus nennt? Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Ich lasse den Heiligen Geist bei euch, denn ich bin nicht mehr da. Wir können Jesus jetzt leider nicht mehr am Brunnen oder sonst wo einfach so begegnen. Aber wir haben seinen Heiligen Geist und dadurch können wir ihm im Gebet begegnen. Und dadurch kann er uns heute noch, wenn wir ihn bitten, in alle Wahrheit führen. Also warum ist es denn so schwer, der Umgang mit der Wahrheit? Ich benenne jetzt einige Hindernisse, was uns von der Wahrheit abhält. Zuerst mal ist es so, dass Wahrheit sehr wehtun kann. Sie kann mir zeigen: mein Image ist nicht so gut, wie ich denke. Oh je, die Wahrheit hat unangenehme Konsequenzen. Im Jahr 2018 ist eine Reportage über das Thema Umgang mit Tatsachen Und da wird einfach nur geschrieben, die Bilder zählen, die Bilder, die man verschickt. Für die Älteren unter uns, es gibt sehr viele soziale Medien, wo sich vor allen Dingen junge Menschen ständig Bilder schicken von sich, von anderen, von Essen, von Konzerten, wo sie sind oder von mir aus auch von der komischen Frisur der Lehrerin. Egal was, auf jeden Fall sind sie auch selbst oft mit auf den Bildern. Diese Eigenporträts nennt man Selfies. Und man kann sich im Internet herunterladen, Apps, das sind kleine Programme und die machen dann, dass die Haut besser wird und man selber vor allen Dingen bei den Mädchen dünner wird. Ich nehme an, es gibt auch schon Apps, wo die Jungs mehr Muskeln haben, aber so genau weiß ich das nicht. Jedenfalls gibt es sogenannte Apps, die das eigene Bild stark verbessern. Und der Spiegel schreibt, es zählen nur noch die Bilder, es zählt nicht, was echt ist. Und natürlich ist es dann für einen jungen Menschen, auch wenn er ehrlich sein will, ganz schwierig, ein Bild von sich mit seinen Speckpölsterchen oder seinem mageren Ärmchen oder seiner schlechten Haut zu posten, wenn alle anderen aussehen wie Models. Die sehen natürlich nicht wirklich so aus, aber sie haben ja die Apps. Das bedeutet, wir leben in einer Zeit, wo das Echte völlig unpopulär ist. Ein Beispiel ist von einer Ärztin. Sie war in der dritten Generation Ärztin und alle sagten, du wirst eine gute Ärztin. Sie war mitfühlend und engagiert. Und sie hat diesen Beruf ausgeübt, ohne je richtig dabei zu sein. Sie hatte das Hindernis, dass sie von allen gemocht werden wollte. Sie wollte geliebt und beliebt sein. Und dieses Hindernis hat die Wahrheit in ihrem Leben verhindert. Nämlich die Wahrheit, sie wollte eigentlich Künstlerin sein. Sie wollte von wenig Geld leben und gestalten. Diese Frau hat einen schweren Kunstfehler begangen. Gott sei Dank ist der Patient nicht gestorben. Er konnte noch gerettet werden. Aber es ist ihr klar geworden, der Kunstfehler ist mir passiert, weil ich nicht wirklich das tue, was ich will. Sie hat aufgehört, als Ärztin zu praktizieren und ist in die Kunst gegangen. Dieser krasse Fall, der so passiert ist, zeigt, wenn ich nur beliebt sein will, gemocht sein will, dann kann das tödlich sein. Also wenn ich nur gut sein will statt echt, ist das wirklich gefährlich. Eine andere junge Frau, und in Variationen habe ich das über Jahre auch bei jungen Männern in der Praxis, hat gesagt, ich hatte jetzt mehrere Beziehungen und dann habe ich bei dem einen Paragliding gelernt, beim anderen Tauchen, der andere hat Wert auf edle Klamotten und Kunst gelegt und ich habe das immer mitgemacht, aber ich habe mich selbst darüber verloren. Ich bin nicht in den Konflikt gegangen und habe gesagt, ich will nicht paragliden und ich will nicht so viel Geld für Mode ausgeben, weil ich Angst hatte, dass er mich nicht mehr mag. Ich weiß aus einer Gemeinde, jetzt in den USA, vor Jahren war das, da hat ein ehrenamtlicher Jugendleiter über Jahre ganz viel Geld gesammelt. Immer alles selbst renoviert, weil er die große Vision hatte, ich möchte eigene Jugendräume, die waren in einer gemieteten Schule untergekommen. Und dann hatten sie fast das Geld zusammen und dann gab es einen neuen Ältestenkreis und Leute, die dem Pastor ganz nahe standen. Und dann hat er auf einmal entschieden, nein, wir nehmen jetzt das Geld mit dieser Gruppe und statten die Räumlichkeiten, die wir haben, einfach besser aus. Und dieser Mann fühlte sich sehr übergangen. Er war einfach nicht einbezogen worden in die Entscheidung. Er hat trotzdem weitergearbeitet und ihm ist es in Variationen noch ein, zweimal passiert, weil er nicht in den Konflikt gegangen ist. Er hat nicht gesagt, wieso übergeht ihr mich? Wieso beachtet ihr mich nicht? Ich will das offen diskutieren, sondern es hieß, ja, wir haben dann darüber gebetet und wir denken, wir sollten das Geld jetzt so nehmen. Und in ihm ist eine große Verbitterung erwachsen, weil er nicht für die Wahrheit kämpfen konnte, weil er gemocht werden wollte. Und er hat gesagt, wir haben 3 Jahre dafür gesammelt und jetzt macht ihr das einfach so. Ein weiteres Hindernis auf dem Weg, ehrlich zu sein, ist, dass man Geld und Erfolg will ohne echte Anstrengung. Die meisten Schüler, ich auch, haben schon mal abgeschrieben oder versucht zu betrügen. Meistens ist es Faulheit gewesen, ab und zu mal, vor allen Dingen bei mir in Mathematik habe ich es wirklich nicht kapiert, aber mit Lernen hätte es dann doch für eine 4 gereicht. Und am allermeisten geht es einfach darum, dass ich die Anstrengung scheue. Oder bei dem Dieselgate, wenn man überlegt, wie viel Geld die Firmen jetzt nachzahlen müssen, sieht man, was dieser Geiz gebracht hat. Sie hatten ja die Methoden, sie wollten einfach nicht das Geld ausgeben. Viele Staaten verschulden sich ohne Ende, schicken ihre Leute mit 50, 55 in Ruhestand, um gewählt zu werden und wundern sich dann, dass die junge Generation arbeitslos ist. Das ist überall auf der Welt, weil man will Erfolg ohne echte Anstrengung. Und das ist eine Lebenslüge, das ist das Hindernis Nummer zwei. Das Hindernis Nummer drei ist, dass Menschen perfekt sein wollen und Fehler nicht gut zugeben können. Das krasseste deutsche Beispiel finde ich die Geschichte von der Schlecker-Insolvenz. Das war jetzt gerade nochmal in den Medien, weil die Kinder ins Gefängnis kamen, der Vater erstmal noch nicht. Ich habe damals, als das aktuell war, drüber nachgelesen, dass der Senior Schlecker jahrelang in die Firma fuhr, obwohl ein Insolvenzverwalter eingesetzt war, ihm nichts mehr gehörte und er immer noch in seinem Büro saß und so tat, als würde er die Firma leiten. Und der Insolvenzverwalter, der hatte... war eher gutmütig und hat gesagt, ich lasse den Mann kommen. Er konnte sich nicht eingestehen, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich bin nicht der perfekte Geschäftsmann. Jetzt im Zuge dieser Ermittlungen ist rausgekommen, dass es noch viele Momente gegeben hat, bevor die Insolvenz angemeldet wurde, wo Schlecker hätte umkehren können. Das war mal eine sehr stabile Firma. Wenn er nicht gesagt hätte, ich mache keine Fehler, ich bin perfekt, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache alles anders. Es gibt jetzt eine neueste Studie, die alle Besserwisser unter uns oder auch solche, die viel mit Besserwissern zu tun haben, etwas entlastet. Es gibt im Gehirn eines jeden Menschen ein kleines Zentrum. Das hat den Namen Amygdala, wird im umgangssprachlichen Mandelkern genannt. Das ist ein Zentrum, was schon lange erforscht wird, aber in den letzten Jahren durch die bildgebenden Verfahren ist man da sehr viel weiter gekommen. Die Amygdala ist dafür zuständig für Angst, für Furcht, aber sie hat überhaupt eine ganz wichtige Rolle für die emotionale Bewertung von Dingen. Also ich bin in einer Situation und ich sehe was, ich kann das kognitiv beschreiben, aber wie ich emotional damit umgehe, das passiert in meiner Amygdala, in meinem Mandelkern. Der ist sozusagen das Leitmedium dafür. Und man hat jetzt Leute in einen Hirnscanner gelegt und sie gebeten, eine schriftliche Meinung zu lesen, eine politische, die diametral ihrer eigenen gegenübersteht. Das haben die Menschen getan. Und während sie das lasen, hat dieser Mandelkern genauso geflackert wie bei Menschen, die akut mit einem Messer bedroht werden. Daraus folgern die Wissenschaftler, dass es sehr schwer ist, wenn man denkt, man weiß es besser, das zuzugeben, weil man sich bedroht fühlt. Dieses Flackern ist ein Zeichen von Angst. Das heißt, es gibt manche Menschen, da ist es mehr ausgeprägt, die Besserwisser. Es gibt andere, denen fällt das nicht so schwer. Die fühlen sich wirklich bedroht von einer anderen Meinung. Und das steht natürlich der Wahrheitsfindung schräg gegenüber. Wenn ich der Meinung bin, ach, ich arbeite eigentlich ziemlich gut, wieso werde ich ständig übergangen bei der Beförderung oder krieg nicht mehr Geld? Ich krieg zwar leise oder auch lautere Hinweise, denk aber, na, ich habe doch recht gehabt und ich kann das alles, dann kann ich mich der Wahrheit nicht stellen, dass ich vielleicht dringend auf eine Fortbildung gehen sollte oder dass ich vielleicht es doch nicht so gut kann. Das letzte Hindernis ist, meine Wirklichkeit gefällt mir besser als die Realität. Also ich muss zugeben, das geht mir selber öfter so, dass ich denke, ach, es wäre doch schön, wenn es so wäre. Das ist, glaube ich, erstmal per se auch eine sehr menschliche Eigenschaft. Man muss sich manchmal wegtagträumen oder man wünscht sich das, was nicht so schlimm ist. Aber es ist darum so gefährlich, weil die Realität immer stärker ist als unsere Wünsche. Ein Beispiel von Eltern, deren Kind, ich nenne jetzt mal einen jugendlichen Jungen von 15 bis 17, spielsüchtig ist, internetspielsüchtig. Es gibt Eltern, die sagen, ach, mein Kind ist so verträumt, es hat ganz schlechte Lehrer, die bewerten es unfair, es ist halt furchtbar vergesslich. Dann finden die Eltern raus, die dann immer mal die Tastatur eingeschlossen haben, damit das Kind nicht spielt, während sie außer Haus sind, dass das Kind sich natürlich schon längst eine zweite Tastatur gekauft hat. Es gibt noch sehr viele Fälle dieser Art, die ich nicht näher ausschildern möchte aus meiner Praxis. Sie zeugen von einer ungeheuren Kreativität der Spielsüchtigen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass es schlimm ist, wenn ein Kind dann tatsächlich, das ist auch in meiner Praxis passiert, die Tür des Bruders so eingetreten hat, dass sie dauerhaft kaputt war, weil es unbedingt an den Computer des Bruders wollte, weil es gerade Spielverbot hatte. Das sind die Momente, wo man sagen muss, der Jugendliche ist nicht nur vergesslich, sondern der hat ein Suchtproblem. Häufig habe ich den Fall in meiner Praxis als Familientherapeutin, für die, die es nicht wissen, dass Menschen sich betrügen oder betrogen werden. Manch einer fällt wirklich aus allen Wolken, aber die meisten sagen hinterher, ich habe Veränderungen ignoriert. Mein Partner, meine Partnerin war viel desinteressierter. Wir haben kaum mehr gemeinsame Zeit zu zweit verbracht. Er oder sie war viel mehr weg von zu Hause. Ich habe es an Kleinigkeiten gemerkt. Und man macht sich vielleicht Gedanken, aber der Wunsch, dass man sich so liebt wie am Anfang, ist einfach stärker als die Realität. Obwohl es natürlich viel besser ist, die Realität anzugucken, den Partner auch zu konfrontieren und zu sagen, du, was ist los? Bitte sag mir die Wahrheit, das ist unsere Beziehung wert. Ja, es kann auch sein, dass ich zur Arbeit gehe und einen guten Job habe und gut gelitten bin und mich trotzdem unheimlich quäle, weil ich so viele Entscheidungen treffen muss, weil mir die Personalverantwortung zu viel ist. Ich mache meine Arbeit gut, ich kriege auch gute Bewertungen, aber ich habe Stresssymptome, ich schlafe schlecht und obwohl ich im Prinzip eine gute Arbeitskraft bin, verliere ich Freude dran. Ich bin auf einer guten Position, aber wer bin ich wirklich? Vielleicht bin ich eher eine gute Nummer zwei als der Kapitän. Aber meine Familie, mein Umfeld, mein Partner, meine Partnerin sagen, komm, du kannst den Job, du bist gut. Es gehört sehr viel Ehrlichkeit sich selbst gegenüber dazu zu sagen, ja, ich weiß, ich könnte diese kleine Abteilung leiten, aber es ist mir zu viel. Ich will nicht die Konflikte mit den Mitarbeitern, ich will nicht die Verantwortung fürs Geld. Ich will einfach nur meine Sachen entwickeln und damit gut. Auch das ist ein Stück Wahrheit. Heute Abend, jetzt bin ich am Ende, bitte ich Sie und euch, sich die Frage zu stellen, wie viel Platz will ich der Wahrheit in meinem Leben geben? Wie gesagt, wie Sie, wie ich, wie wir das mit der Wahrheit halten, das weiß hier niemand. Man sieht es nicht. Es gibt begabte Lügner und sehr holprige. Aber immer, immer, wenn man lügt, belügt man zuerst sich selbst. Gott können wir ohnehin nicht belügen. Das Beispiel von der Frau am Jakobsbrunnen zeigt, wenn Jesus uns begegnet, weiß er es sowieso. Und ich schließe nochmal mit dem Anfang des Anspiels. Es ging in dem Anspiel nicht darum, wer bringt nach einem Jahr das beste Orangenbäumchen, vielleicht schon das mit den reifen kleinen Früchten, sondern es ging dem König, der ein Sinnbild für Gott ist, darum, wer ist echt, wer ist ehrlich, wer hat einen integeren Charakter. Dieser Mensch ist fähig, über andere zu regieren und Verantwortung zu tragen. Es ist ein lebenslanger Prozess. Wir haben gesehen, dass die junge Frau geweint hat, als sie geguckt hat, was aus ihrem Bäumchen wird, und es wurde nichts. Der Umgang mit der Wahrheit ist nicht immer schön, nicht immer sexy und sehr oft nicht erfolgreich. Und trotzdem ist es Gott, der unsere Herzen sieht und der sagt, wenn du ehrlich bist, dann werde ich dich über ganz viel setzen. Und ich werde mit dir gehen und ich werde dir viel anvertrauen. Es geht nicht um schnellen Erfolg, sondern ums Echtsein. Das allerdings ist, ich bin ja jetzt schon älter, ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht mit einem Gebet irgendwann getan, sondern es ist schon so, wie es auch später in der Bibelstelle heißt, wo Jesus die Frau am Jakobsbrunnen trifft, dass Gott die sucht, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten, dass wir immer wieder beten sollen, Herr, schenk uns deinen Heiligen Geist, leite mich in die Wahrheit über mich, über andere, über die Gesellschaft, bitte öffne mir die Augen. Die große Verheißung Jesu ist, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Freiheit von Selbstbetrug, von Lebenslügen, von unnötigen Kämpfen ist eine ungeheure Verheißung. Und zwar für dieses Leben. In der Ewigkeit sind wir ohnehin frei bei Gott. Wahrheit und Freiheit sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und ich möchte Sie heute Abend ermutigen, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, schenk mir deine Wahrheit. Ich möchte als ehrlicher und freier Mensch leben. Amen.